Willkommen bei Parallelwelt Palästina, dem ersten Palästina-Podcast auf Deutsch. Ich bin Lena. Ich bin eine Doktorandin an der Universität Exeter in England für Palästina-Studien.
Und ich bin Michael. Ich studiere Philosophie in Leipzig und bin Publizist und so und Aktivist.
Genau, und das ist jetzt eigentlich schon unsere zweite Folge. Oder was heißt schon? Das sind wir noch ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Und heute haben wir ein Thema, da hoffen wir, dass wir dem gerecht werden. Es geht um die Nakba. Und die Nakba, das ist so Ende 1947, 1948, geht es um die ethnische Säuberung Palästinas. Und also an sich wirklich am Anfang wollten wir da nur eine Folge draus machen, bis uns klar wurde, dass das Thema natürlich sehr viel größer ist und dass es so viele Details gibt, die wichtig sind und wo man dem ganzen Thema auch gerecht werden soll. Denn die Nakba ist bis heute noch sehr präsent in der Erinnerungskultur der PalästinenserInnen. Und es gibt auch bis heute noch Überlebende der Nakba. Genau, deshalb hoffen wir, dass wir auf jeden Fall heute eine gute Arbeit damit leisten und auch sehr viele, die nicht davon wussten, in das Thema einführen können. Nakba heißt Katastrophe auf Arabisch und während in dem um dieselbe Zeitraum feiern die Israelis, so jüdischen Israelis, den Unabhängigkeitstag Israels, gedenken die PalästinenserInnen der Nakba, und zwar am 15. Mai, da ist Nakba-Tag. Und, wie schon erwähnt, die Nakba, die fand Ende 1947 bis Mitte 1948 statt, ging dann noch 1949 auf jeden Fall rein, als zionistische Militärsgruppen rund 440.000 PalästinenserInnen aus Palästina und aus 220 Dörfern vertrieben haben. Unter anderem gab es auch mehrere Massaker. Das allerbekannteste ist wirklich das von Deir Yassin. Am 9. April 1948 sind 110 ZivilistInnen ermordet wurden und Baldad el-Sheikh kamen 70 Palästinenserinnen um, in Sa'sa' sind 16 Häuser gesprengt worden und 60 Palästinenserinnen sind ums Leben gekommen. Also es ist wirklich eine längere Zeit mit ethnischer Säuberung, wo es immer auch wieder Massaker gab.
Und vielleicht muss man da auch so zum Hintergrund sagen, dass das zeitgleich und damit einhergehend passiert mit dem sogenannten israelischen Unabhängigkeitskrieg. Also es gab schon, also es war nicht rein nur einseitig Massaker, sondern es gab schon Gekämpfe drumherum, aber das war auf jeden Fall ein sehr zentraler Teil davon, was da passiert ist.
Genau, und es war, also wir werden es danach auch gleich nochmal historisch so ein bisschen einordnen. Und wahrscheinlich geht es um den israelischen Unabhängigkeitskrieg dann in Folge 2, weil wir dann so ein bisschen mehr ab dem israelischen Unabhängigkeitstag bis so 1949 auf jeden Fall darüber reden. Und das ist die Zeitraum, wo dann arabische Truppen in Israel eingefallen sind, also was davor Palästina war. Und genau, heute geht es echt erstmal so um, was heißt denn eigentlich ethnische Säuberung? Wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, dass es eine ethnische Säuberung überhaupt gab in Palästina? Das war nichts Spontanes. Und auch, dass wir auf jeden Fall Gewicht darauf legen, dass es systematisch war. Das war nichts Spontanes, wo ein paar, unabhängige Truppen irgendwelche Massaker in abgelegenen Dörfern begangen haben, sondern das war wirklich geplant, systematisch, mit wirklich schwarz auf weiß Plänen, die von dem israelischen Premier Ben Gurion bis hin zu Militärchefs und Soldaten dann weitergegeben wurden. Ja, da ging es einfach um Menschenleben und das sind Geschichten und das sind Dörfer, die es bis heute nicht mehr gibt. Das sind Erinnerungen, die ausgelöscht wurden. Und darum geht es jetzt vor allem erstmal heute. Genau, also ich glaube, am Anfang wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir mal eine Definition geben von, was ist denn überhaupt ethnische Säuberung? Also in Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen mehr präsent durch Bosnien, durch den Jugoslawienkrieg, dass wir da noch eher eine Idee haben, von was ethnische Säuberung ist. Es ist auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das wird auch von internationalen Tribunalen so behandelt. Und im Grunde ist es eine ausgelegte Strategie einer bestimmten Gruppe, um systematisch eine andere Gruppe aufgrund deren Religion oder ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit von einem bestimmten Gebiet auszulöschen, zu säubern sozusagen. Genau, in Israel war es damals so, dass es wirklich geplant und kommandiert von David Ben-Gurion war. In dessen Haus sind auch fast alle Pläne für die ethnische Säuberung damals diskutiert worden. Und ganz viele andere namhafte israelische Politiker, unter anderem Moshe Dayan und auch Yitzhak Rabin, der 1994 den Friedensnobelpreis bekommen hat, die waren damals absolut daran beteiligt und sind auch die Namen, die immer wiederkehren in Dokumenten aus den Archiven. Und eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, am Anfang dich zu fragen, Maiko, wie war das eigentlich bei dir? Wann hast du denn das erste Mal von der Nakba erfahren? Und wie wird eigentlich so bis heute in Israel damit umgegangen?
Ja, ich habe bei meiner Einführung heute gar nicht wieder erwähnt, dass ich ja Israeli bin. Ist vielleicht auch relevant für deine Frage, für die ZuhörerInnen, die die erste Folge nicht schon gehört haben. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal von der Nakba gehört, als ich 18 war, weil ich da auf in sogenannten alternativen Sommercamp gegangen bin. Das ist von so Linksradikalen organisiert, so verschiedenen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist es nicht mehr so aktiv, aber genau, das gab es ganz lange. Also ich kann mich nicht erinnern, zumindest davor so konkret was davon gehört zu haben. Und was bei mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir im Rahmen von diesem Sommercamp halt eben nach Lid oder Ramla gefahren sind. Das sind auch zwei Städte, die fast ineinander geschmolzen sind, weil die größer geworden sind und nebeneinander liegen. Auf jeden Fall in einer von den zwei waren wir und haben mit einer älteren Frau geredet, die das halt alles miterlebt hat. Und ich weiß noch, dass ich vor allem sehr schockiert war zu hören, dass dass quasi in Anführungsstrichen wir oder quasi die Zionisten auf jeden Fall Leute tatsächlich da in Lager eingesperrt haben, zum Teil auch arbeiten lassen haben quasi in diesen Lagern. Und ne, ich bin halt jüdischer Israeli, ich bin halt mit den Nazi-Verbrechen halt sehr präsent immer aufgewachsen. Die sind auch immer noch ein sehr präsenter Teil von meinem Bewusstsein. Und zu hören, dass wir, wieder in Anführungsstrichen, wir in diesen Jahren direkt danach sowas auch nur grob Ähnliches gemacht haben, das würde ich gar nicht so ganz gleichsetzen, weil historischer Kontext schon sehr unterschiedlich ist. Aber allein diese Sache mit den, dass wir Leute vertrieben haben und in Lager eingesammelt haben, das hat mich damals auf jeden Fall sehr erschüttert. Und man muss auch, also du hast auch gefragt, wie damit umgegangen wird in Israel. Also erst in den letzten 20 Jahren oder so existiert dieser Begriff in der öffentlichen Diskussion. Da wird auch, also das ist sehr umstritten, aber unter anderem, weil Rechte so hart dagegen gekämpft haben, dass man darüber redet, ist er auch so bekannt geworden, ironischerweise. Und innerhalb der israelischen Gesellschaft muss man, glaube ich, sagen, dass ist das angekommen dank einer sehr kleinen Gruppe namens Zuchot, das heißt sowas wie Erinnernde. Das ist eine kleine Gruppe von AktivistInnen, also größtenteils jüdische AktivistInnen, aber auch ein paar PalästinenserInnen, die aber in der jüdisch-israelischen Gesellschaft aktiv sind seit Anfang 2000 und deren Mission es auch ist, also der Öffentlichkeit bewusst zu machen, was passiert ist, und zweitens gerechten Lösungen zu denken, die auch das Leiden und das Problem der Geflüchteten und Vertriebenen bis heute anerkennt. Also das sind auch eine der einzigen Gruppen, die darüber reden, was es bedeuten würde, eine Rückkehr der Geflüchteten zu ermöglichen. Und die haben am Anfang in sehr kleinem Rahmen darum gekämpft, dass das ankommt, aber das ist sehr gelungen letztes Ende. Und heute wissen die meisten Israelis schon, was das ist. Aber im Schulsystem oder so wird das überhaupt nicht so thematisiert. Da wird ein immer noch, glaube ich, bis heute ein Narrativ erzählt. Das heißt, es wurde gekämpft und die Palästinenser sind einfach geflohen. Das wollten die Zionisten angeblich gar nicht. Ich weiß nicht, ob im Schulsystem, aber es gibt auch so Erzählungen, dass Zionisten denen hinterhergerannt sind und gesagt haben, nee, bleib bitte. Und was vielleicht auch an manchen Stellen auch einzeln passiert sein könnte, das will ich gar nicht leugnen, dass es möglich ist, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich ein Narrativ, das einfach nur gelogen ist und genau diese Geschichte, über die wir heute reden, auslöschen will.
Ja, ist eigentlich interessant, weil so ein bisschen, also wenn überhaupt darüber geredet wird, dann ist es ja eigentlich eine ähnliche Narrative in Deutschland. Also entweder sind PalästinenserInnen freiwillig damals gegangen, wie gesagt, wir haben ja gerade erwähnt schon, dass es im Kontext eines größeren Unabhängigkeitskrieges war mit anderen arabischen Staaten drumherum, dass die denen sozusagen gesagt haben, die müssen jetzt gehen, oder dass es auch, wenn es überhaupt Verbrechen gab, dann waren die irgendwie einfach Teil des Krieges, weil das ist halt im Krieg so, und viele waren auch defensiv. Also das waren keine, sozusagen die zionistischen Truppen waren die Verteidiger am Ende des Tages, und nicht diejenigen, die wirklich die attackiert haben. Und das ist schon, ja, es ist einfach so eine sehr, ich meine, sehr beschönigte, wenn man es jetzt überhaupt so nennen will, aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr beschönigte Darstellung von dem, was eigentlich passiert ist.
Vielleicht soll ich auch noch hinzufügen, also was den Umgang in Israel bis heute angeht, es ist jetzt nicht so, dass es da einfach so eine reine Diskussion ist zwischen verschiedenen Geschichtsauslegungen oder sowas, wo man sich einfach ausfechtet, was richtig ist und was nicht, sondern es wird auch sehr gezielt versucht, von rechten Gruppierungen und vor allem von der Regierung seit einigen Jahren halt die palästinensische Erzählung unsichtbar zu machen. Es gibt ein Gesetz, glaube ich, vielleicht inzwischen sind es schon 10 Jahre alt, vielleicht ein bisschen weniger, das sogenannte Nakba-Gesetz, das ist auch bestraft, der Nakba zu gedenken, beziehungsweise den israelischen Unabhängigkeitstag zu trauern. Und es wird halt hart dagegen gekämpft, dass Leute überhaupt das Wort sagen und irgendwie was in dem Zusammenhang machen.
Ja, das ist auch so ein bisschen das dann, worauf wir auf jeden Fall in Teil 2 eingehen werden, ist wirklich diese Memorizid, kann man ihn nennen, also wirklich dieser Tod der Erinnerungskultur, wie absolut dagegen vorgegangen wird. Und da gibt es auf jeden Fall noch super viele Aspekte, also von den Nationalparks bis hin zu Gesetzen, gibt es wirklich viel zu erzählen. Sollen wir erstmal einsteigen, eigentlich mit dem historischen Kontext, so das britische Mandat, weil das ist eigentlich nochmal sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Nakba so ziemlich um den Zeitpunkt kam, als das britische Empire eigentlich keine Macht mehr in Palästina hatte. Und es auch klar war, dass sie das Land verlassen werden. Das britische Empire war eigentlich so seit den 1910er Jahren sehr in Palästina und eigentlich den weiteren Nahen Osten investiert, zusammen mit Frankreich damals noch. Aber die waren wirklich diejenigen, die am Ende das Mandat über Palästina bekommen haben und auch aktiv jüdische Siedlungen die jüdische Ansiedlung in Palästina unterstützt haben. Und da ist am allerbekanntesten die Balfour-Erklärung von 1917. Das ist sicher nochmal was für einen anderen Podcast. Aber es gab auf jeden Fall die Rahmenbedingungen, nicht nur militärischer Art oder ressourcenartig, sondern wirklich auch offizielle Erklärungen und Deklarationen, wo klar war, die Briten werden auf jeden Fall das zionistische Projekt aktiv unterstützen. Und die hatten natürlich ihre eigenen Gründe dafür. Und viele von denen, das war auf gar keinen Fall irgendwas, wo, wie es vielleicht manchmal gern dargestellt wird, vor allem heutzutage, wo sie wirklich die jüdische Siedler wirklich unterstützen wollten, weil sie jüdisch waren und weil sie von Pogromen geflohen waren, sondern das hatten ganz andere, wirklich strategische ja, Bedenken und Hintergründe damals. Aber auf jeden Fall war es so, dass die Briten dann auch immer wieder die Zionisten unterstützt haben. Und das hat man auch gesehen durch Dokumente. Also während den Aufständen 1936, 1939 in Palästina gab es kaum Gegenschritte gegen die Zionisten. Zionistische Streitkräfte wurden unter anderem auch von den Briten bewaffnet und trainiert. Und Ende der 1940er war eigentlich klar, dass die Briten das dann eben gar nicht mehr halten konnten. Unter anderem, weil die USA, die Sowjetunion, waren dann eigentlich so die Global Superpowers. Und britische Politiker wollten sich auch wirklich auf nationale Themen fokussieren. Vor allem, weil dann Indien als Crown Jewel irgendwann weggefallen ist.
Also das heißt, weggefallen, weil Indien sich unabhängig gemacht hat, 48, glaube ich, oder schon, oder es war schon dabei in den Jahren davor.
Genau, also es gab in Indien eben auch eine Unabhängigkeitsbewegung und eigentlich das, ich meine, da kann man so viel drüber erzählen, weil das super interessant ist, weil das wirklich global waren und diese ganzen, wie heißt es denn, Teilung auf Deutsch? Also die, Entschuldigung, die
Partition, aber eine Teilung ist genau richtig.
Ja, okay. Also diese ganzen Teilungspläne, also man hat damals, die waren in einem Teilungsfieber eigentlich, die Briten. Das war, Indien musste irgendwie nach Ethnien und Religionen geteilt werden. Du hattest, Palästina wurde nach Religionen geteilt. Das war schon immer mal wieder dasselbe und die hatten die Ideen immer, haben sich schon die Ideen immer wieder zugepinkt. Und das war eben so im selben Zeitpunkt, wo Indien sich unabhängig gemacht hat und wo klar war, dass zum Beispiel es ein Bangladesch geben wird oder ein Pakistan geben wird, wo jeweils die jeweiligen Ethnien und Religionsgruppen dann eben getrennt sein können. Sowohl wollte die UN das auch in Palästina machen. Also es war wirklich eine Zeit von sehr viel Umschwung, von sehr viel Ungewissheiten und vor allem auch in dem Kontext von, ja, und das werden wir gleich auch nochmal rausarbeiten, dass die Palästinenserinnen ökonomisch, also wirtschaftlich gesehen, politisch gesehen, sehr viel schwächer waren zu dem Zeitpunkt als die jüdischen Siedlerinnen. Die waren allein schon infrastrukturell sehr viel besser aufgestellt als die PalästinenserInnen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es gab da schon eine sehr große Imbalance. Genau, also bevor wir in die Details vielleicht eintauchen, können wir so ein bisschen von dem eigentlich mitnehmen, worüber wir letzte Folge geredet haben. Das war ja Siedlerkolonialismus. Maiko, willst du was dazu sagen oder soll ich?
Nee, kann ich machen, weil wir reden hier eigentlich über ethnische Säuberung und dass sie halt planmäßig war. Aber wir verstehen diese Geschehen in dem Rahmen von Siedlerkolonialismus. Und für die, die vielleicht die letzte Folge noch nicht gehört haben oder es eine Weile her war, würde ich vielleicht kurz rekapitulieren, dass Siedlerkolonialismus so ein Art historisches Geschehen ist, wo eine Gruppe Menschen für sich eine neue Gesellschaft errichten will, wo es eine andere Gesellschaft oder Gesellschaften gibt. Und was daraus entsteht, ist eine Logik der Elimination. Das heißt, egal wie man das genau umsetzt, hat man das Bedürfnis, die alte Gesellschaft aus dem Weg zu kehren. Und meistens betrifft das auch direkt die Menschen, die diese Gesellschaft ausmachen, weil die meistens nicht damit einverstanden sind, dass irgendwie eine neue Gesellschaft für andere Leute entsteht, da wo sie wohnen. Und dadurch entstehen immer ja erstmal Spannungen zwischen den Gruppen, aber dann auch solche Auswüchse wie ethnische Säuberung oder in manchen Fällen auch sowas wie eine Assimilation, dass man die Einheimischen oder die Indigenen so umerzieht, dass die einfach Teil der neuen Gesellschaft werden und nicht mehr im Weg stehen. Das ist leider meistens nicht der Hauptweg, der gegangen wird in diesen Situationen, sondern es kommt dann echt zu solchen Gewaltausbrüchen wie eben eine ethnische Säuberung, wo man einfach physisch versucht, diese Menschen aus dem Weg zu kehren, damit es Platz gibt für die neue Gesellschaft, die da entstehen sollte. In diesem Fall die zionistische israelische Gesellschaft.
Und dieses Ziel, also wie wir auch gesagt haben, weiß irgendwie immer darauf hinausläuft. Deshalb ist es eben keine spontane Aktion, die mal jemandem über Nacht eingefallen ist, sondern auch in dem Fall von Zionismus gab es schon wirklich seit Theodor Herzl, also dem Urvater des Zionismus, Fantasien auf jeden Fall, die PalästinenserInnen aus dem Land zu vertreiben. Und es stimmt auf jeden Fall, das waren nicht immer alle Zionisten. Es gab auch, ich meine, das ist ein ganz komplexes Thema, es gab verschiedene zionistische Strömungen mit verschiedenen Ideologien und Zielen. Aber so, es gab immer eine Strömung, und die Strömung ist deshalb so interessant, weil deren Politiker dann eben auch oder deren Ideologen dann teilweise auch in die Politik gegangen sind und hohe Positionen im israelischen Staat bekommen haben, gab es immer auch diese Fantasien. Und am Anfang waren das keine systematischen Pläne, sondern das waren eher Anschauungen, das waren Statements, hey, wir müssen sie vertreiben, es wird keinen Staat geben oder keinen jüdischen Staat auf palästinensischem Boden geben, solange es eben PalästinenserInnen gibt.
Genau, und es gab auch eine Weile Hoffnungen, dass man das irgendwie ohne Gewalt oder ohne Gewalt der Art hinbekommt. Also es gab Ideen, dass man irgendwie mit den Briten ausmacht, dass die Leute umsiedeln. Man muss auch bedenken, das ist eine Zeit in der Weltgeschichte, wo es sehr viele Umsiedlungen gab. Also die waren immer furchtbar und horrend gewalttätig. Aber der Gedanke, dass man sowas machen kann, dass irgendwie eine Großmacht kommen kann und einfach Leute von A nach B verschieben kann, damit es irgendwie danach besser abläuft, das war halt kein seltener Gedanke in der Welt. Und es gab eine Zeit lang die Hoffnung, dass man das auf so eine Art auch hinbekommt und nicht unbedingt hingehen muss mit Waffen und die Leute vertreiben muss. Aber so hat es dann auch nicht geklappt.
Ja, also seit mindestens den 1930er Jahren auf jeden Fall gibt es sehr viel mehr Beweise, dass führende Zionisten eigentlich denen klar war, dass sie es nicht durch Diplomatie oder auf andere sozusagen nicht gewalttätige Wege erreichen würden. Und damals, ich meine, das hatte auch verschiedene Gründe, es war jetzt nicht nur, um mit dem Endziel PalästinenserInnen zu vertreiben, aber die jüdischen Siedler haben sich so langsam auch militärisch wirklich sehr gut organisiert. Die wurden auch von den Briten, also gab es auch einen sehr bekannten Briten, Wingate, der kam aus Indien wirklich direkt, war ein sehr großer Zionist und hat viele jüdische Siedlerinnen eben trainiert, dass sie eine effektive Kampftruppe aufbauen konnten. Zionisten haben sich eben auch damals um ausreichend Finanzierung gekümmert, und das war allein schon ein sehr großer Faktor, wieso sie dann später Waffen kaufen konnten. Ich meine, das war immer noch nicht, also kein Vergleich, jetzt sage ich mal, mit einer Großmacht oder mit auch von der Ausstattung her, die hatten jetzt nicht die allermodernsten Waffen. Aber es war auf jeden Fall, vergleichsweise zu dem, dass halt irgendwelche Palästinenser hatten, die komplett nicht organisiert waren, wo es wirklich Dörfer gab, wo es absolut keine Waffen gab. Also das ist alles eben dokumentiert. Im Gegensatz dazu, dass du immer Gruppierungen hattest, die bewaffnet waren, das hat eben da schon diese Power Imbalance eben sehr verdeutlicht. Um den Zeitpunkt wurden auch Dorfakten, also sogenannte Village Files, angelegt. Das war eine Idee damals von einem Professor an der Hebrew University in Jerusalem, die alles wirklich über palästinensische Dörfer aufzeichnen sollten. Also wirklich von der Struktur des Dorfes, ob das Dorf hebräische, also in Anführungsstrichen, Ursprünge hatte, was für Straßenzugänge, Wasservorräte, Haupteinkommensquellen, Namen des Dorfführers, es gibt die Beziehung zu anderen Dörfern, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, und vor allem auch, ob die männlichen Einwohner eines palästinensischen Dorfes irgendwann mal in Aufständen verwickelt waren, also sowohl gegen die Briten als auch gegen die Zionisten. Diese Informationen haben wirklich dann ganz später zu teilweise sehr schlimmen Verbrechen geführt, also zu Folterungen, zu Massenexekutionen, weil diese Namen derjenigen, die in Aufständen beteiligt waren, war ganz oft auch so eine Art Outlet für ganz viel Wut, Frustration, aber auch Übermachtsfantasien und wurde dann wirklich benutzt. Man hat teilweise dann diese Leute rausgezogen aus einer Gruppe, hat denen wirklich einen Sack übergestülpt und die dann erschossen oder eben dann auch teilweise gefoltert, wie ich bereits gesagt habe. Also das war nochmal so, diesen Unterschied zwischen denjenigen, die in Aufständen beteiligt waren oder einfach Frauen und Kinder, die nichts damit zu tun hatten, dieser Unterschied, den gab es irgendwann gar nicht mehr. Also Ben-Gurion hat selber, das war so um Februar, April, März, April rum 1948 selber gesagt, er will sich einfach gar nicht mehr mit Frauen und Kindern befassen in dem Sinne, dass er die auslässt, sondern die sollen auch einfach ethnisch gesäubert werden, weil das sonst viel zu viel Aufwand gewesen wäre. Und zu der Zeit, als die Nakba begann, also Ende 1947, gab es wirklich kaum noch palästinensische militärische Anführer vor Ort und auch keine wirkliche Streitmacht, vor allem nicht auf dem Land. Und wenn jemand schon mal in Palästina oder Israel war, dann weiß man auch, das ist keine Region, die vor Städten sprießt, sondern es gibt ganz wirklich weite Flächen, die die einfach ländlich sind. Das heißt, es war wirklich eine Ansammlung an Dörfern, die dann letztendlich ausgelöscht wurden. Und so um den Zeitpunkt waren auch die PalästinenserInnen mit 75% die Bevölkerungsmehrheit. Sie hatten, die Zionisten hatten so etwa 6% des Landes damals. Also auch durch Käufe und so weiter haben die etwa 6% des Landes gehabt und die PalästinenserInnen dann eben den Rest, aber noch unter dem britischen Mandat. Und um die Zeit, da habe ich auch ein Zitat raus von Ben-Gurion, den er an seinen Sohn geschrieben hat, in einem Brief an seinen Sohn: Die Araber müssen gehen, aber wir müssen auch auf eine günstige Gelegenheit warten. Das heißt, das waren so die, also Ben-Gurion hat viel in seinen Tagebüchern geschrieben, er hat viel über Briefe geschrieben. Das heißt, wir können das so ein bisschen verfolgen, was die Gedankengänge eigentlich zu dem Zeitpunkt von ihm waren. Und er war wirklich so der Architekt der ethnischen Säuberung. Vielleicht, Michael, willst du irgendwas zu David Ben-Gurion sagen? So ein kurzer Abriss?
Man kennt Ben-Gurion als Israeli vor allem als halt der Staatsbegründer und der erste Premier von Israel. Genau. Und er war auch ganz, ganz lange an der Macht nach der Staatsgründung.
Ja, er hat ja auch so eine sehr charakteristische, so ein Aussehen, weil er eben so ein sehr kleiner ist. Und das war eigentlich ganz witzig, weil er, also wie man es halt witzig nennen kann, aber er ist schon ein sehr kleiner Mann, der dann immer in seiner Militäruniform damals halt noch vor Staatsgründung rum ist und hat eben dieses schüttere weiße Haar. Wenn er nicht gerade ein Kriegsverbrecher wäre, würde er wie ein niedlicher Opa aussehen. Aber mei, was kann man machen?
Der ist auch dafür bekannt, dass er halt sehr komische Bräuche hat. Also der hat ganz wenig geschlafen, weil das echt? Zeitverschwendung war. Und der hat, glaube ich, jeden Tag frühs, wenn ich mich nicht irre, lange auf dem Kopf gestanden, weil er das irgendwie gesund fand. Also der war schon ein weirder Typ irgendwie.
Oh mein Gott, vielleicht ist er deshalb zu klein in der Größe, weißt du, weil mit der Schwerkraft ist einfach alles nach unten. Who knows? Ja, aber er ist eigentlich so wirklich bekannt dafür, dass er der Architekt der ethnischen Säuberung war. Also wie schon gesagt, in seinem Haus haben sich alle versammelt. Er hatte wirklich schwarz auf weiß gesagt, auch während er teilweise der Öffentlichkeit was anderes gesagt hat, in seinen Tagebüchern ist ganz klar aufgezeichnet, was seine Meinung war. Und die war teilweise nicht dieselbe, wie öffentlich gesagt wurde. Und so ein Beispiel ist, ich meine, wie gesagt, wir haben wirklich diese Folge versucht, sehr auf den Punkt zu bringen. Aber man kann natürlich immer noch mehr sagen. Aber natürlich gab es damals Propagandakampagnen gegen Palästinenserinnen. Also es wurde viel mehr gesagt im Sinne von, die sind gefährlich, das ist wieder Holocaust Nummer 2, der da kommen wird. Während hingegen er in seinen privaten Tagebüchern wirklich geschrieben hat, dass keine Gefahr von denen ausgeht. Der wusste genau, dass sie nicht gescheit ausgestattet sind.
Ja, und noch ein bekannter Zitat von ihm, zumindest in Israel, heißt sowas wie, es ist nicht wichtig, was die Völker der Welt sagen, es ist wichtig, was die Juden machen. Also der hat so eine Linie etabliert im Zionismus, die sehr zentral war und bleibt, dass man sehr darauf fokussiert, wie man die Situation gestaltet und dass separat davon betrachtet, wie das öffentlich dann aussieht. Deswegen auch immer diese Spaltung zwischen dem, was innerlich gesagt wurde, was es geschrieben hat oder im inneren Kreis gesagt hat und dem, was öffentlich gesagt wurde, weil diese Öffentlichkeitssache eine getrennte Sache sein sollte davon, was man dann tatsächlich macht.
Mhm. Ja, und das war eigentlich interessant, weil dann eben eher 1946 ist dann so der erste Eintrag, wo dann wirklich klar war, er hat realisiert, dass die Briten gehen werden. Ich meine, wir können jetzt in die Tiefe eintauchen, aber die Briten waren dann einfach zu dem Zeitpunkt, hatten, blöd gesagt, keinen Bock mehr auf Palästina und hatten auch gar nicht mehr die Ressourcen, das irgendwie zu halten. Ben Gurion war das klar und ihm war auch klar, dass jetzt eigentlich so ein bisschen der Weg frei ist, einen jüdischen Staat aufzuziehen. Und ich spreche noch von jüdischen Staaten, nicht von Israel, weil eigentlich ganz lang der Name eigentlich gar nicht klar war, dass es Israel, also dass der jüdische Staat, den wir heute als Israel kennen, auch wirklich Israel als Namen hatte. Diese Strategie, da gab es mehrere Pläne, es gab mehrere, Zusammenkünfte und der aller bekannteste Plan war Plan Dalet. Das ist der vierte Buchstabe im hebräischen Alphabet, weil es eben davor noch drei andere Pläne gab. Die waren weniger strukturiert, weniger systematisch angelegt und wurden auch nicht so weit verbreitet. Aber wirklich Plan Dalet, das war der Plan, der am organisiertesten aufgebaut war, der wirklich an alle Truppen verteilt wurde und der ganz klar aufgezeigt hat, was mit PalästinenserInnen gemacht werden sollte. Und es wurde eine systematische Vertreibung gefordert. Es wurde gefordert, dass zum Beispiel, wie man Dörfer zerstören sollte, unter anderem, indem man sie anzündet oder indem man sie in die Luft sprengt, indem man wirklich jeden Palästinenser, der Widerstand leistet, blöd gesagt auslöscht, also umbringt. Und es war wirklich so um März 1948 war es dann klar, dass es eben in diese Richtung gehen wird. Also es war wirklich so der Teil der ethnischen Säuberung da.
Und vielleicht sollte man hier auch erwähnen, also wir orientieren uns hier an das klassische Werk zu dem Thema, die ethnische Säuberung Palästinas von Ilan Pappe. Es ist schon ein bisschen umstritten, glaube ich, unter Historikern, genau wie durchgeplant das alles war. Aber alle erkennen an, dass es schon die Absicht gab von der zentralen Führung um Ben-Gurion und dass diese in einer oder anderen Form kommuniziert wurde, zumindest Teilen der Milizen. Also es steht gar nicht in Frage, dass es so eine Strategie gab und dass die geplant war, sondern höchstens nur, zumindest unter Historikern, die auch die da wirklich relativ fair rangehen und nicht nur versuchen, die Zionisten reinzuwaschen. Also es ist ziemlich klar, dass es diese Absicht gab und dass die halt mehr oder weniger planmäßig durchgeführt wurde.
Ja, und so um den Zeitpunkt wirklich gab es so, also ich meine, es gibt, man kann immer sagen, was sind jetzt die genauen Zahlen, aber so 50.000 jüdische Kampfeinheiten, davon gab es auch viele, die Reservisten waren, aber mit einer kleinen Luftwaffe, mit Panzern, also wirklich klein auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch. Und sie haben damals eben auch Waffen bekommen aus der Tschechoslowakei, also wirklich über die Sowjetunion. Das hatten die Palästinenser nicht. Also die palästinensischen Kampfeinheiten damals, das waren eher wirklich vereinzelte Paramilitärs, die waren überhaupt nicht so organisiert. Vor allem, weil ganz viele von deren Anführern auch von den Briten irgendwann entweder exekutiert, eingesperrt oder halt vertrieben wurden. Und zwar schon ein Jahrzehnt früher, aufgrund anderer Gründe. Die lag so bei 7.000. Also wir haben wirklich 50.000 gegen 7.000. Natürlich verändern sich die Nummern nochmal so im Laufe des Jahres. Aber das sind so ungefähr die Einheiten, mit denen wir rechnen können. Also die Beginne oder dieser Aufbau zur wirklich zum Höhepunkt, sage ich mal, der ethnischen Säuberung, die haben so im Dezember 1947 angefangen. Und zwar war wirklich der erste Schritt damals eine Drohungskampagne, also sporadische Angriffe auf Dörfer. Und es ist so langsam bis eben dann 1948, das ist langsam intensiver geworden, gewaltvoller geworden und systematischer geworden. Also in den ersten Wochen, als man ganz vereinzelt noch Dörfer angegriffen hat, und es waren Dörfer, die waren meistens abgelegen, oder die waren inmitten von anderen jüdischen Siedlungen. Das war so eine Art Testphase noch zu der Zeit. War auch dann nicht jeder happy, weil das nicht zu weit ging oder sonst irgendwas. Aber so das waren die Anfänge und da wurden auch dann eben noch Frauen und Kinder ausgespart. Und es wurden dann auf jene geschossen, die irgendwann einmal in Aufständen involviert waren. Aber dieses Konzept, wie wir vorher schon gesagt haben, wurde dann eben schnell fallen gelassen. Eine der ersten Taten war, dass Soldaten der Haganah, also der größten Militäreinheit jüdischer Siedlerinnen, die wurde dann später in die IDF, also in die israelische Armee, eingegliedert, hat wahllos auf Zivilisten in Dörfern geschossen. Also das waren so die Anfänge. Dann wurden eben auch teilweise Häuser hochgejagt in Dörfern. Also zum Beispiel in Chisas im Dezember 1947 sind jüdische Soldatinnen eingefallen in Chisas, in ein palästinensisches Dorf, und haben die Häuser bombardiert mit allen Einwohnern, die drin waren. Und die Briten wussten auch davon. Ich meine, die waren nicht dumm, die wussten, was passiert ist. Aber die haben halt das alles ignoriert. Also das aus verschiedensten Gründen, aber das ist auf jeden Fall was, wo es dann teilweise auch Dokumente der Briten gab, von deren Erfahrungen oder aus Tagebüchern, wo man das nachlesen kann. Aber teilweise hat denen auch so ein bisschen, ich meine, so ein bisschen die Motivation gefehlt, überhaupt noch irgendwas zu machen, weil den SoldatInnen, den Britischen, auch klar war, die werden irgendwann gehen. Und für die waren die PalästinenserInnen auf jeden Fall jetzt nicht deren oberste Priorität. Und so, okay, das hat sich jetzt dann halt eben hingezogen für über mehrere Wochen. Und das, wie ich gesagt habe, das ist wirklich graduell, kann man sich das so vorstellen, ist das schlimmer geworden. Und ab März 1948 ist es dann eben darin übergegangen, was wir halt heutzutage dann als wirkliche ethnische Säuberung bezeichnen. Also systematische Säuberung, und es wurde eben auch so als militärische Anordnung weitergegeben. Militäreinsätzen wurden Codenamen gegeben und Palästina wurde in Zonen aufgeteilt. Diese Listen von Dörfern und Nachbarschaften, die besetzt, zerstört und deren Bewohnerinnen vertrieben werden sollten, wurde auch so eben dann an die Militärkommandos weitergegeben. Diese israelischen Dokumente, die von den Archiven der israelischen Armee, also der IDF, in den 90er Jahren heraus oder freigegeben wurden, zeigen eben klar, dass, und das ist eben das, wo sich Historiker so ein bisschen noch uneinig sind, wie klar das ist, aber wenn wir von Ilan Pappe ausgehen, dann zeigen die klar, dass Plan Dalet mit sehr klaren Anweisungen zur ethnischen Säuberung an diese Offiziere und Militärchefs weitergegeben wurden. Und ja, die bekannteste Tragödie damals war Deir Yassin, ist die bekannteste, weil sie sehr grausam war, weil die kam noch vor der offiziellen Staatsgründung Israels. Das ist am 9. April 1948 passiert. Und es hat sehr viele, die Erzählungen davon hat sehr viele PalästinenserInnen dazu bewegt, ihre Häuser zu verlassen und wirklich zu fliehen, weil sie eben so Angst hatten vor, was ihnen passieren würde.
Und wenn ich mich nicht irre, ist das auch eben ein Beispiel davon, dass nicht nur Aufständige, sondern überhaupt halt vertrieben wurden oder
genau.
Wurden. Weil das halt ein völlig friedlicher Dorf war, der hatte gute Beziehungen mit den jüdischen Siedlern in dem Nachbarviertel, und trotzdem wurde der Dorf halt ausgewählt für ein Massaker.
Ja, vor allem, die hatten ja auch ein Abkommen mit israelischen Kampfeinheiten, dass die eben nicht in ihr Dorf einfallen würden. Das heißt, also die haben sich sozusagen in Sorglosigkeit bewegt, aber ja, die wurden, also Deir Yassin, weil das eben ist es westlich von Jerusalem, oder damals gelegen, war ein sehr szeneschönes Dorf. Ich meine, Dörfer damals, ich meine, es gibt auch Bilder online, das kann man auf jeden Fall nachsuchen. Ich denke, wir werden da auch Links in die Shownotes packen, dass man das nochmal, vor allem von Sochot, was du vorher erwähnt hast, die machen echt super Projekte damit, wo man sich das nochmal durchschauen kann, weil vor allem, wenn wir das jetzt so erzählen, ich meine, das sind halt Nummern und Statistiken, aber am Ende des Tages, das waren ganz alte Dörfer, die es seit Ewigkeiten da gab. Das waren auch teilweise Dörfer, die gerade so eine Zeit von Umbruch durchgemacht haben. Also wo es ihnen finanziell ein bisschen besser ging, wo sie neue Wasserwege gekauft, also gebaut haben, Schulen installiert haben, auch teilweise kollektiv Geld gesammelt haben. Und das war wirklich so um diesen Dreh rum, wo dann viele von denen zerstört wurden und die BewohnerInnen getötet wurden. In Deir Yassin weiß man nicht ganz genau, wie viele Palästinenser umgekommen sind, teilweise auch, also aus verschiedenen Gründen, aber uns geht's darum, es sind Dutzende und Dutzende umgekommen, man ist es sich nicht ganz sicher, aber bis zu 200 PalästinenserInnen. Also am 9. April 1948 sind jüdische Soldaten ins Dorf eingefallen und haben, während sie schon reingegangen sind, die Häuser mit Maschinengewehrfeuer angeschossen und auch wild rumgeschossen und haben dabei schon mehrere Bewohnerinnen umgebracht. Die restlichen Bewohnerinnen wurden versammelt an einem Ort und ermordet. Viele der Frauen wurden vergewaltigt und dann ermordet. Und es gibt einige Witness-Accounts von der Zeit, die...
Augenzeugenberichten.
Augenzeugenberichten, genau, dankeschön. Die von der Zeit, die das Ganze nochmal visualisieren, was damals eigentlich passiert ist. Und es ist auf jeden Fall unglaublich grausam. Wir werden das nochmal in den Shownotes verlinken. Aber gleichzeitig, es war kein Einzelfall. Also auch wenn Deir Yassin jetzt das bekannteste Beispiel ist, gab es ähnliche Vorfälle, ähnliche Massaker auch in anderen Teilen Palästinas. Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich schon echt viel für heute gedeckelt, würde ich sagen. Willst du noch irgendwas hinzufügen zu dieser Folge?
Nee, vielleicht nächstes Mal.
Ja, genau. Also wir haben nächste Folge, geht's dann eben weiter mit der Nakba. Und da sprechen wir dann vor allem darum die Städte, also wie Jaffa, Haifa, wo es natürlich dann eben auch gezielt auf Städte, wie geht man damit um, wenn Nachbarschaften ausgelöscht werden sollten. Dann gibt's natürlich die palästinensischen Flüchtlinge und die Flüchtlingskrise, die bis heute anhält. Dann auch, was wir vorher schon ein bisschen angeschnitten haben, wieso man sagt, oder wieso die Nakba irgendwo ins Vergessen geraten ist in der jüdisch-israelischen Gesellschaft, wieso es diese Gesetze und so weiter gibt gegen Nakba-Erinnerungen. Aber auch, wieso man sagt, dass die Nakba eigentlich bis heute anhält und nie aufgehört hat. Also das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, den werden wir auf jeden Fall auch anschneiden. Ja, das war's mit Nakba Teil 1. Oh mein Gott, 45 Minuten und Leute müssen sich das jetzt anhören. Wir hoffen, ihr habt euch alle Notizen gemacht.
Ja, ich glaube, nach dem Schnitt wird's ein bisschen kürzer. Wir hatten ja schon ein paar Versprecher,
ja, das stimmt,
die wir dann
das stimmt
berichtigen wollen.
Ja, vor allem
sind vielleicht 40 Minuten.
Ja, hoffentlich wird's dann auf 40 Minuten runterkommen. Ja, vor allem, man muss immer dazu sagen, ich rede halt kaum Deutsch. Also ich bin eben in England, ich schreibe auf Englisch, ich spreche auf Englisch. Deshalb, ich bin eigentlich wie Lisa, die Austauschstudentin, die ein halbes Jahr in Australien war und zurückkommt und ihre ganzen deutschen Wörter verloren hat. Deshalb, Michael muss mich immer mal wieder erinnern, was heißt. Und deshalb gibt es da manchmal ein paar Versprecher.
Ja, und das ist auch eine lustige Rolle für mich, weil es für mich umgekehrt ist. Ne? Ich bin mit Englisch und Hebräisch aufgewachsen und rede jetzt jeden Tag Deutsch und bin aber trotzdem kein Muttersprachler. Trotzdem muss ich manchmal Lena, der Muttersprachlerin, ein paar deutsche Wörter wieder beibringen.
Dafür habe ich dich als Co-Host, Michael.
Genau.
Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, also wie so eine Folge über ethnische Säuberung einen gefallen hat. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Kommentare, Feedback und so weiter. Wir sind auf Instagram, Twitter und haben auch eine E-Mail-Adresse, das werden wir alles nochmal in den Shownotes verlinken. Genau, ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es Nakba Teil 2 gibt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.